Zu Recht.
Wahrscheinlich werden wir alle sterben. Vielleicht bald, vielleicht dauert das Ganze noch ein bisschen, vielleicht kommt das sehr plötzlich, vielleicht bahnt sich das länger an. Und ich sage das nicht, um euch zu schockieren oder euch Angst zu machen. Ich glaube, die meisten von euch, hoffe ich mal, wissen das, zumindest so vom Kopf her. Ich bin auch keiner von diesen Endzeitpropheten, aber diese Tatsache unserer oder meiner Vergänglichkeit ist etwas, das mir immer mal wieder so ein bisschen mehr bewusst wird. Manchmal ist mir das präsenter, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn das so im Rauschen des Alltags so ein bisschen untergeht. Und ich meine, wir feiern heute unser Herbstfest. Das klingt jetzt alles nicht besonders festlich, was ich sage, aber vielleicht passt es so ein bisschen zum Herbst, wo wir doch um uns herum sehen, dass Dinge vergehen. Genauso sehen wir natürlich auch, dass das nicht das Ende der Dinge ist. Und ich möchte euch heute Morgen so ein bisschen in einen Moment, in einen Augenblick meines Lebens mit hineinnehmen, wo ich mir wieder ganz neu bewusst wurde, wo mir es präsent wurde, dass mein Körper auch irgendwann seinen Geist aufgeben wird. Aber mir wurde noch mehr als das bewusst. Und deswegen habe ich heute Morgen für euch keine Botschaft der Vergänglichkeit, der Trauer, des Todes, sondern vielmehr eine Botschaft der Freude, der Hoffnung, der Ermutigung, eine Botschaft der Ewigkeit. Aber fangen wir an mit diesem Moment in meinem Leben, wo ich diese Erfahrung machen durfte. Ich war letztes Jahr geschäftlich in Stockholm unterwegs und so am letzten Tag, als ich das erledigt hatte, wofür ich eigentlich da war, hatte ich noch ein paar Stunden Zeit. Es war nicht das erste Mal, dass ich dort war, also diese ganzen typischen Touri-Sachen, die hatte ich schon alle erledigt und ich habe mich dann dazu entschieden, dem Waldfriedhof einen Besuch abzustatten. Das ist ein ziemlich großer und recht bekannter Friedhof am Rande der Stadt und ich bin dann dorthin gefahren. Es war schon gegen Abend, die Sonne stand schon relativ tief, es war zwar Sommer, aber doch relativ kühl. Ich war alleine unterwegs und auch sonst auf diesem Friedhof war nicht viel los. Vereinzelt Leute auf dem Weg zu oder von den Gräbern ihrer Verstorbenen, aber insgesamt auch alles recht verlassen. Und ich war insgesamt fast 3 Stunden auf diesem Friedhof, viel länger als geplant. Es fällt mir immer noch schwer, genau in Worte zu fassen, warum dieser Ort so zu mir gesprochen hat. Ich habe im Nachhinein viel darüber nachgedacht. Und ich glaube, es sind primär 3 Dinge, die ich dort gespürt habe, die mich dort berührt haben, die diesen Ort an diesem kühlen Juniabend auf meine Seele geschrieben haben. Also lade ich euch ein, wenn ihr wollt, mit mir heute auf diesen Spaziergang über diesen Friedhof zu gehen. Auf diesem Friedhof, noch bevor man zu den eigentlichen Gräbern kommt, gibt es einen kleinen Hügel, auf dem eine Gedenkstätte ist. Umgeben von Bäumen ist dort eine niedrige Granitmauer, in der kleine Blumenbeete sind. Und scheinbar ist es dort so Brauch, dort Erinnerungen an seine Geliebten zu lassen. Also so kleine Herzchen aus Stein, wo Namen draufstehen wie Mama oder Papa oder irgendwelche anderen Namen. Ab und zu mein Kuscheltier oder ein Foto oder andere persönliche Erinnerungen. Ich habe mich dort oben auf eine Bank gesetzt, über mir nur das Rauschen des leichten Windes in den Ästen und um mich herum dieser fast verlassene Friedhof. Und mir kamen die Tränen, nicht nur, weil das an sich vielleicht ein trauriger Ort ist, sondern in diesem Moment habe ich etwas gespürt, das noch darüber hinausgeht. Für einen Moment hat sich das so angefühlt, als würde die Zeit stillstehen. Kennt ihr das? Diese Momente, in denen alles andere wegfällt und die Bedeutung verliert? So ein kleiner Geschmack davon, was es bedeutet, wenn Zeit einfach keine Rolle mehr spielt. Was es bedeutet, sich ein Stück weit verbunden mit der Ewigkeit zu fühlen. Vielleicht ist es ein wenig paradox, das gerade auf einem Friedhof so zu spüren. Dieser Verörtlichung der Vergänglichkeit. Aber in diesem Moment wurde mir wieder klar, dass so viel um mich herum auch vergänglich ist. So gibt es eine Ewigkeit, die dieser Vergänglichkeit trotzt. Ich habe tief in mir gespürt, dass wir für mehr, für die Ewigkeit geschaffen sind. Dass das hier nicht alles ist, sondern dass da unendlich viel mehr ist. Ich bin dann weitergelaufen, tiefer in den Wald und somit in diesen Friedhof hinein und um mich herum die Gräber von über 100.000 Menschen. Darin die Knochen von Neugeborenen und Hundertjährigen, die Erlebnisse und Beziehungen und Freuden und Trauer und Hoffnung und Träume eines jeden reduziert auf einen Namen und zwei Datumsangaben und vielleicht ein paar Blumen oder eine Kerze. Und hier kam so dieses nächste Gefühl auf. Ich habe mich ganz klein gefühlt aufgrund dieses Meeres an gelebten Menschenleben um mich herum. Das setzt das eigene Leben so ein bisschen in Perspektive. Es waren so viele Menschen vor mir da und werden so viele nach mir kommen. Und irgendwie bin ich nur ein ganz kleiner Teil von dieser Weltgeschichte. Eine Geschichte, die sich nicht um mich dreht. Ich bin zwar nicht bedeutungslos, aber in allem ziemlich klein und begrenzt. Begrenzt in der Dauer meines Lebens auf dieser Erde, begrenzt in meiner Kraft und Energie und in dem, was ich erreichen könnte. Und irgendwie, so seltsam das auch klingen mag, habe ich mich wieder ganz neu mit anderen Menschen verbunden gefühlt. Nicht speziell mit diesen Unbekannten, an deren Gräber ich vorbeigelaufen bin, sondern mehr abstrakt auf einer anderen Ebene mit allen Menschen, denn irgendwie sitzen wir alle in diesem gleichen Boot. Einzelne Menschenleben kommen und gehen, aber diese Kette an Menschenleben ist bedeutsamer als die einzelnen Bestandteile. Niemand von uns ist dafür geschaffen, alleine zu leben. Wir alle bauen auf Sachen auf, die vor unserer Zeit waren und legen die Grundlagen für Dinge, die über unser irdisches Leben hinausreichen. Ich bin dann weiter planlos über diesen Friedhof spaziert, tief in meinen Eindrücken und Gedanken verloren. Und kein tiefgründiger Besuch eines Friedhofs ist komplett, ohne sich die Frage zu stellen, was man mit seinem eigenen Leben macht. Nicht, dass ich das geglaubt hätte, aber die Vorstellung, wie deprimierend das wäre, wenn das alles wäre, ein kaltes, dunkles Grab mit einem Stein mit meinem Namen drauf und vielleicht eine Blume oder ein Steinchen, das ein Herz vom Vater davor. Es kommt die Frage auf, was am Ende wirklich zählt. Was ist mein Ziel, mein Vermächtnis, meine Hinterlassenschaft? Und ich für meinen Teil bin fest davon überzeugt, dass mein Ende auf dieser Erde für mich nur der Beginn einer Ewigkeit ist. Und das wollen wir uns heute zusammen anschauen. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe darüber, was es bedeutet, mutig zu leben. Dazu haben wir uns in den vergangenen Wochen verschiedene Beispiele von Menschen angeguckt aus der Bibel, die mutig gelebt haben. Wir haben uns einen Abschnitt der Bibel genau angeguckt, nämlich das 11. Kapitel des Briefes der Hebräer. Und in diesem Teil des Briefes erfahren wir viel darüber, warum und wie wir mutig leben können. Also so leben können, dass unser Leben Bedeutung hat. Ja, auch wenn es Herausforderungen und Schwierigkeiten und Widerstand gibt. Und heute mit der letzten Predigt dieser Reihe schauen wir uns das große Finale davon an, was der Autor dieser Stelle im Hebräerbrief uns mit auf den Weg geben möchte. Und diese Stelle, die steht in Hebräer 11 in den Versen 39 bis ins 12. Kapitel bis zum Vers 3. Wenn ihr sie dabei habt, dann schlagt doch eure Bibeln mit mir auf, ansonsten könnt ihr auch hinter mir mitlesen. Und da heißt es: Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Und falls du dir jetzt denkst, ey, was für eine kryptische, was für eine mystische Stelle das ist, dann bist du zunächst mal nicht allein. Als ich mir das durchgelesen habe, ich musste es echt einige Male durchlesen, um so zumindest im Ansatz ein bisschen zu verstehen, worum es da geht. Und ich schlage vor, dass wir diese Stelle jetzt ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen und gucken, was das für uns bedeutet. Und ich erzähle euch ein bisschen, warum mir diese Stelle so wichtig geworden ist, was das mit meinem Besuch auf diesem Friedhof zu tun hat, aber auch, warum diese Stelle für dich und für dein Leben wichtig ist und wie sie dir helfen kann, dein Leben mutig zu leben, worum es in dieser Predigtreihe gehen soll. Diese Stelle ist ja gewissermaßen das Fazit aus den Dingen, die da drüber stehen. Das sind diese Dinge, die wir uns in den letzten Wochen angeschaut haben. Und deswegen können wir diese Stelle auch nur verstehen, wenn wir so ein bisschen im Kopf haben, worum es in den letzten Wochen, worum es in diesen Versen darüber geht. Das ganze vorangehende Kapitel, das handelt vom Glauben dieser großen Helden des ersten Teils der Bibel, des Alten Testaments. Wir haben da so Leute wie Abraham, der alles aufgegeben hat, um dorthin zu gehen, wo Gott ihn haben wollte. Oder Mose, der ein sicheres und wahrscheinlich bequemes Leben aufgegeben hat, um mit dem Volk Israel ins Ungewisse zu ziehen. Und diese ganzen anderen Leute, von denen wir dort lesen, die ihr Leben riskiert haben, die gelitten haben, die verfolgt wurden, die getötet wurden, weil sie an Gott geglaubt haben. Es geht viel um Glauben in diesem Abschnitt der Bibel, aber was genau heißt es jetzt hier, dass sie an Gott geglaubt haben? Ich glaube, es bedeutet, dass sie Gott vertraut haben, dass er es besser weiß als sie selbst, dass er es gut mit ihnen meint, aber auch, dass er einen Plan hat, der über ihre jeweiligen Leben hinausgeht. Dass er derjenige ist, der alles geschaffen hat und für den hin alles existiert. Dass er souverän und groß und heilig, also komplett anders ist als wir und perfekt in dem ist. Und deswegen, weil sie Gott höher geachtet haben als sich selbst, hat Gott ihnen, wie es in dieser Bibelstelle auch heißt, ein gutes Zeugnis ausgestellt. Und dann kommt ein großes Doch und ein großes Weil. Und doch, trotz dieser vielen Dinge, die sie erlebt haben, trotz dieser Dinge, die sie richtig gemacht haben, trotz ihres Glaubens, haben sie diese hundertprozentige Erfüllung von dem, woran sie geglaubt haben, diese hundertprozentige Erfüllung von dem, was Gott ihnen versprochen hat, noch nicht erlebt, noch nicht vollständig erlebt. Das ist das, was damit gemeint ist, dass sie diese Verheißung, also dieses Versprechen noch nicht erlangt haben. Denn die vollständige Erfüllung von Gottes Plan für die Welt, für uns Menschen, die lag für sie noch in der Zukunft. Gottes Plan davon, die Menschen zu befreien, uns von unserer Schuld zu retten, sodass wir in Ewigkeit mit ihm sein können. Aber der Autor des Hebräerbriefs, der lässt es nicht bei diesem Doch, sondern er bietet auch eine Erklärung dafür, dieses Weil. Eine Erklärung dafür, warum diese ganzen Helden des Glaubens noch nicht vollständig erlebt haben, wie diese Versprechen Gottes sich erfüllen. Und dieses große Weil hat mit uns zu tun, mit dir und mit mir. Da heißt es, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Gott wartet nämlich noch mit dieser vollständigen Erfüllung seines Planes, damit auch wir das erleben können. Die wir ja später leben als diese Glaubenshelden zur Zeit des Alten Testamentes, die in diesem Kapitel erwähnt werden. Die Zeit war einfach noch nicht reif. Es liegt nicht daran, dass der Glaube der Leute im Alten Testament zu gering war. Das war nicht ihre Schuld, dass sich das noch nicht erfüllt hat. Aber wir, die wir nach ihnen kommen, haben noch für die Erfüllung dieses Plans gefehlt. Und jetzt gibt uns der Hebräerbrief auch noch die Konsequenz daraus, dass Gott auch uns in seinen Plan mit einbezogen hat. Weil auch wir, wenn wir ebenfalls diesen Glauben haben und somit Gottes Nachfolger sind und somit Teil dieser Kette aus Gläubigen sind, haben auch wir Anteil an dieser Verheißung. Und weil die Erfüllung dieser Verheißung das Größte und Beste ist, das dir und mir passieren kann, sollte unser Leben ein Stück weit ähnlich aussehen wie das von den Glaubenshelden, von dem wir darüber lesen. Der Autor des Briefes bezeichnet es damit, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Unser Leben ist also wie ein Wettkampf, auf den alles ausgerichtet ist. Wie ein Sportler, der alles gibt, um zu gewinnen, der sein ganzes Leben danach ausrichtet. Okay, wenn ihr in den letzten Tagen ein bisschen Nachrichten gelesen habt, ist es vielleicht gerade nicht die allerbeste Analogie, aber ich hoffe, ihr versteht, was hier gemeint ist, worum es geht. Dieses Ziel vor Augen haben, andere Dinge unterzuordnen, Prioritäten entsprechend setzen, auf Sachen verzichten, um das Rennen zu gewinnen. Und diese darauffolgenden Verse erzählen uns dann mehr davon, wie das praktisch in unserem Leben aussehen kann, wie wir das schaffen können, dieses Rennen, von dem hier die Rede ist, zu gewinnen. Unser Leben sinnvoll zu leben, es zu bestehen und insgesamt mutig zu leben. Das ist also das große Finale dieser Aufzählung der Glaubenshelden. Aber wie so oft müssen wir uns die Frage stellen, was das mit uns zu tun hat. Und um das zu beantworten, möchte ich euch wieder mit auf diesen Friedhof nehmen oder vielmehr in diese Gedanken rein, die ich mir dort gemacht habe. Denn sie spiegeln sich in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, ganz gut wieder und helfen zumindest mir dabei, diese Stellen ein bisschen auf mein Leben zu beziehen. Es waren diese drei Dinge, die ich dort irgendwie spüren konnte oder zumindest die ich jetzt sinnvoll in Worte packen kann. Erstens dieses Gefühl, irgendwie mit der Ewigkeit verbunden zu sein, so abstrakt das auch klingt. Ja, es würde ein Teil von mir mit der Ewigkeit resonieren oder mitschwingen. In der Gegenwart all des Vergänglichen zu spüren, dass eben nicht alles vergänglich ist. Und zweitens dann dieses Gefühl, dass wir nicht alleine in dem Ganzen sind. Keiner von uns ist alleine in dieser Weltgeschichte, sondern nur ein klitzekleiner Teil davon. Nicht bedeutungslos, aber eben auch nicht wichtiger als andere. Wir sind Teil dieser Kette, die sich durch die Geschichte zieht. Und drittens die Frage, die sich unweigerlich stellt, wenn man mit Vergänglichkeit und Ewigkeit konfrontiert ist. Was zählt wirklich? Worauf kommt es an? Was ist dein Erbe, deine Hinterlassenschaft? Was ist deine Zukunft? Was ist das Ziel, auf das du hinarbeitest? Fangen wir mit dem ersten an. Vielleicht kannst du klicken. Ich glaube, viele von uns spüren tief in uns manchmal, dass wir für mehr geschaffen wurden als für das Diesseits. Ja, wie mir auf dieser Gedenkstätte wieder neu bewusst wurde, dass manche Dinge zwar endlich sind, aber bei weitem eben nicht alles. Dass es etwas gibt, das unseren Zeithorizont übersteigt. Das immer war und immer sein wird. Es gibt etwas in uns, das resoniert mit der Ewigkeit, das schwingt mit der Ewigkeit. Und ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass wir kein Zufallsprodukt einer zufällig entstandenen Erde sind, sondern das Ergebnis der schöpferischen Kraft eines ewigen Gottes, der immer war und immer ist und immer sein wird. Der ein Stück von sich in uns hineingelegt hat. Die Bibel drückt das Ganze sehr poetisch aus, indem sie sagt, dass Gott uns seinen Atem eingehaucht hat. Ja, indem er uns seinen Geist gegeben hat, der unseren leiblichen, vergänglichen Körper überleben wird, haben wir dieses Etwas, das mit der Ewigkeit mitschwingen kann. Gott hat uns so geschaffen, aber aus eigenem Willen heraus haben wir Menschen uns allgemein und jeder Einzelne individuell von uns sich dafür entschieden, uns von Gott zu trennen, also ihm nicht zu vertrauen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen, Dinge zu tun, die Gott beleidigen, die uns kaputt machen. Ja, die Konsequenz daraus, dass wir diese Verbindung zu Gott, diese Verbindung mit der Ewigkeit verloren haben, ist, dass wir, wie die Bibel das sagt, tot in unserer Schuld sind. Vielleicht spüren wir noch manchmal, dass wir für mehr als Vergänglichkeit geschaffen wurden, aber wir haben aus uns heraus keine Möglichkeit, den Tod und diese ewige Trennung von dem Leben, das Gott uns geben möchte, von dieser Ewigkeit zu überwinden. Und hier kommen die Verse 2 und 3 aus Hebräer 12, also gegen Ende von der Bibelstelle, die wir eben gelesen haben, ins Spiel, wo der Autor uns dazu auffordert, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Gott selbst hat, obwohl er auch ohne uns perfekt und vollständig und in Freude leben kann, hat sich erbarmt und ist als Jesus Christus in diese Welt gekommen, um sich selbst zu erniedrigen und an unserer Stelle erbärmlich zu sterben. Aber er hat auch das getan, was keiner von uns hätte tun können, nämlich die Vergänglichkeit und den Tod zu überwinden, indem er auferstanden ist. Er hat uns dadurch wieder diesen Zugang zur Ewigkeit gegeben, hat unseren Geist wieder lebendig gemacht. Dank ihm müssen wir nicht nur vielleicht ab und an mal spüren, dass wir eigentlich für mehr geschaffen sind als Vergänglichkeit im Diesseits. Nee, wir können das ewige Leben haben. Wir sind nicht für die Ewigkeit im Tod bestimmt, sondern für die Ewigkeit im Leben bei Gott. Ja, dank diesem Opfer, das er gebracht hat, können wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, das können wir schon hier auf dieser Erde ein bisschen spüren und erleben. Und das ist an sich schon genial. Das kann unser Leben durch und durch prägen und alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Uns dahin führen, dass wir das Leben führen, wofür wir berufen sind, wofür wir geschaffen sind. Aber selbst danach geht es noch weiter in Ewigkeit. Das ist diese unglaublich große Hoffnung, die damit in die Welt gekommen ist. Und das ist die Verheißung, von der hier in dieser Bibelstelle die Rede ist. Auch wenn die Zeugen, diese Glaubenshelden, das damals noch nicht komplett wussten, haben sie ja auf genau diese Verheißung gehofft, auf diese Rettung, auf dieses wieder vollständig lebendig machen. Herr, darauf, dass sie komplett in Gottes Gegenwart kommen würden, diese Ewigkeit bei Gott, diese Rettung vor sich selbst hin zu Gott. Und das ist letztlich das Ziel von diesem Lauf, von dem wir hier in dieser Stelle lesen. Die Zeugen haben die Erfüllung der Verheißung nicht erlebt oder zumindest nicht komplett erlebt. Und diese Wartezeit, die da ist, das ist kein Fehler, das ist kein Verzug, sondern Gott hat auf uns, auf dich gewartet. Diese Zeugen sind gestorben, ohne die Erfüllung zu sehen. Aber trotzdem ist es noch nicht das Ende. Die Zeit war noch nicht reif. Gott hat darauf gewartet, dass noch mehr Leute diese Verheißung bekommen können und ihr Leben danach ausrichten können. Bei uns hat sich bereits mehr erfüllt von dieser Verheißung, von der hier die Rede ist. Jesus ist gekommen, die Sünde ist tot, wir können leben, aber so ganz komplett ist doch noch nicht alles erfüllt. Also wirklich komplett werden wir die Erfüllung von all diesen Verheißungen, die hier mit drin sind, erst in der Ewigkeit bei Gott erleben. Aber wir haben diese Verheißung, dass wir das erleben werden, darauf können wir bauen. Und übrigens, dieses wahrnehmbare Gefühl, dieses Gespür für die Ewigkeit ist überhaupt nicht notwendig dafür. Ob wir das spüren, vielleicht manchmal oder häufiger oder seltener oder gar nicht, ist eigentlich relativ egal, weil das ändert nichts an der Tatsache, dass wir für mehr als Vergänglichkeit geschaffen sind. Aber dieses Gefühl, wenn du das vielleicht auch manchmal so ein bisschen hast, wenn du weißt, wovon ich rede, dann kann dir das ein bisschen das greifbarer machen, was Ewigkeit ist. Wenn du es nicht spürst, kein Problem. Viel wichtiger ist deine Antwort auf diese Tatsache. Lebst du mit Gott oder ohne ihn? Lässt du von Gott dein Inneres lebendig machen, das, was mit der Ewigkeit mitschwingt, oder nicht? Oder anders ausgedrückt, viel wichtiger ist, dass du diesen Lauf in Richtung Ewigkeit läufst und vollendest. Zweitens, wir sind nicht allein in dem Ganzen. Das gilt zum einen für alle Menschen, denn Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Wir sind für Beziehung und Zusammenarbeit und gegenseitiges Unterstützen gebaut. Allein sind wir nichts und es ist nicht gut, wenn wir alleine sind. Jeder Einzelne von uns ist ein winziges, aber doch wichtiges Zahnrad im großen Ganzen. Und so sehr das für alle Menschen gilt, so viel mehr gilt das für die, die an Gott glauben und ihm nachfolgen. Denn wir werden auch in Ewigkeit nicht alleine sein. Davon lesen wir hier in Hebräer, von dieser Wolke an Zeugen, wie es so schön heißt, von dieser Kette an Menschen, die aus der Vergangenheit über uns bis in die Zukunft reicht. All diese Menschen, die an Gott geglaubt haben, all diese Beispiele aus der Geschichte, die uns mit ihrem Glauben ein Vorbild sein können, diese großen Männer und Frauen Gottes. Und interessanterweise heißt es hier an dieser Stelle, dass wir umgeben sind von dieser Wolke, also um uns herum. Wir sind mittendrin, diese Wolke liegt nicht hinter uns. Diese Liste, die wir in den letzten Wochen durchgegangen sind, von diesen Glaubenshelden, die ist so im übertragenen Sinne eigentlich noch gar nicht vollständig. Und eben weil sie noch nicht vollständig ist, in diesem übertragenen Sinn, ist da noch Platz für uns. Ja, wir haben so diesen Zwischenstand der Liste überliefert im Hebräerbrief. Das ist natürlich eine ganz besondere Bedeutung, diese Namen, die da drin sind. Aber da sich eben diese Verheißung noch nicht komplett erfüllt hat und Gott darauf wartet, dass noch mehr Leute diese Verheißung empfangen und im Glauben leben, ist diese Liste noch nicht komplett vollständig. Denn die gesamte Gemeinde, also die Gemeinschaft aller Gläubigen aus Vergangenheit, aus Gegenwart, aus Zukunft, soll diese Erfüllung erleben. Sie sollen die Herrlichkeit Gottes und die Ewigkeit gemeinsam erleben. Ja, wir haben noch gefehlt auf dieser Liste und wahrscheinlich fehlen noch einige weitere zusätzliche Menschen, die an Gott glauben werden und fest an seiner Verheißung festhalten. Und was heißt es nun, an dieser Verheißung festzuhalten? Das ist so der dritte Punkt, der mich da auf dem Friedhof ein bisschen bewegt hat. Die Frage nach dem, was zählt. Und darauf gibt es eine Antwort in dieser Stelle. Das ist gewissermaßen das Fazit von all dem, was wir uns bisher angeguckt haben. Der Autor des Hebräerbriefs, der schreibt, lasst uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist. Lasst uns dieses Rennen vollenden. Zwei Dinge gehören zu einem Wettrennen. Erstmal, du musst schnell sein. Also in einem Rennen muss man rennen und nicht schlendern. Nicht schüchtern und zaghaft, sondern eben mutig voran. Und zweitens darfst du nicht anhalten. Also du musst ins Ziel kommen, sagen wir mal so. Das impliziert natürlich auch, dass du zunächst einmal überhaupt erst losläufst. Es geht darum, dieses Rennen zu vollenden und das kann eben viel Geduld und Ausdauer erfordern. Dieser Vergleich unseres Lebens mit einem Wettkampf, mit einem Rennen, der begegnet uns noch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in 1. Timotheus 6, in Vers 12, wo es heißt, schreibt Paulus an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat, für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Das beantwortet so ein bisschen, wohin dieses Rennen führt. Unser Rennen läuft auf das ewige Leben hin. Daran sollen wir festhalten. Wir sollen nicht aufhören, dem nachzujagen. Das ist das Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Und wie sieht es nun aus, dem nachzujagen? Wir wissen, was das Ziel ist, aber wie rennen wir nun dahin? Wie sieht dieser Weg dorthin aus? Was machen wir in der Zwischenzeit, im Hier und Jetzt, zwischen Hier und Ewigkeit? Dazu gibt es zwei Teile. Laufe los und bleibe dran. Lauf los. Vielleicht hast du diese Reise oder diesen Lauf zusammen mit Jesus noch gar nicht begonnen. Dann ist der erste Schritt dahin, dieses Rennen zu gewinnen, von dem hier die Rede ist, das Beste aus deinem Leben zu machen, deine Bestimmung zu finden, ein Leben zu leben, das wirklich zählt. Dieser Startpunkt ist, Ja zu Gott zu sagen. Ja zu sagen, ihm nachzufolgen, ihn besser kennenzulernen, seinen Willen für dein Leben zu entdecken. Wenn du bisher das Gefühl hast, du bist noch nicht losgelaufen, lade ich dich dazu ein, nachher im Gebet mit Gott darüber zu reden. Gemeinsam mit ihm loszulaufen, Ja zu ihm zu sagen und genau in das hineinzukommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Dieses beste Leben, das du je auch nur leben könntest. Wenn du nun schon losgelaufen bist, super, echt cool, dann hast du schon halb gewonnen. Du musst nur noch weiterlaufen, indem du dein Leben danach ausrichtest, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Der Plan, den er für dich hat, indem du festhältst am Glauben und ihn nicht loslässt, bloß weil andere Dinge gerade attraktiver oder wichtiger erscheinen. Das ist in der praktischen Umsetzung häufig herausfordernd und deswegen habe ich 4 praktische Tipps für euch oder vielmehr diese Bibelstelle in Hebräer hat 4 praktische Tipps für euch, wie ihr dieses Rennen vollenden könnt. Erstens, führ dir vor Augen, dass du nicht alleine bist. Du bist umgeben von anderen, die ebenfalls dieses Rennen vor dir gelaufen sind und die dieses Rennen mit dir laufen. Von Leuten, die schon gelaufen sind, die schon gewonnen haben. Führ dir diese ganzen Geschichten vor Augen, die wir in den letzten Wochen uns angehört haben. Oder hör dir diese Predigt nochmal an. Ja, diese Zeugen aus dieser Wolke, die motivieren uns im Rückblick, weil wir eben sehen können, wie sie diesen Lauf gelaufen sind, wie sie ihr Leben gelebt haben und die vielen Dinge, die Gott in ihnen gewirkt hat, die sie mit Gott erreicht haben. Aber auch diesen Glauben, der unabhängig von ihren persönlichen Umständen war, selbst wenn es durch Leid und Schwierigkeiten und Herausforderungen ging. Diese Zeugen motivieren uns im Rückblick, aber sie motivieren uns auch im Hinblick, denn auf eine gewisse Art und Weise warten sie auf uns. Sie warten immer noch darauf, dass sich diese Verheißungen komplett erfüllen. Erinnere dich daran, was für krasse Geschichten sie erlebt haben. Wie mutig sie gelebt haben. Und obwohl sie weniger von dieser Erfüllung der Verheißungen sehen konnten, haben sie trotzdem alles für dieses Rennen aufgegeben. Und wie viel krasser können wir eigentlich leben, wenn wir wirklich begriffen haben, was Jesus für uns getan hat, was ja schon ein Stück weit mehr von der Erfüllung von diesen ganzen Verheißungen ist. Wie anders könnte unser Leben aussehen, wenn wir das wirklich durch und durch begreifen würden. Und das befähigt uns dazu, dieses Rennen zu laufen und zu gewinnen, bis zum Ende durchzuhalten, mutig voranzugehen. Reihe dich ein in diese Kette, werde Teil von dieser Wolke der Zeugen. Oder schau dir die anderen Vorbilder der Bibel an oder auch der Kirchengeschichte oder vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld. Ich selbst finde da Paulus sehr beeindruckend, von dem wir eher gegen Ende seines Lebens in 2. Timotheus 4 in den Versen 6 bis 8 lesen. Da sagt er über sich selbst, wie gesagt, so eher gegen Ende von seinem irdischen Dasein. Was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehen. Paulus hat sicherlich viel durchgemacht und kann trotzdem von sich behaupten, bis zum Ende treu geblieben zu sein. Er freut sich auf diesen Preis, der jetzt unmittelbar vor ihm liegt, aber der auch vor uns liegt, wenn wir bis zum Ende durchhalten. Wenn wir am Ende das Gleiche über unser Leben sagen können, wie das, was Paulus hier über sein Leben sagt. Ja, das sind die Dinge, die ich gerne über mein Leben sagen würde, wenn ich dann irgendwann an den Pforten meines eigenen Friedhofs stehen werde. Dann der nächste praktische Tipp, von dem wir hier lesen und auch in den Versen, die danach noch kommen, in Hebräer 12. Erkenne die Gefahren und geh ihnen aus dem Weg. Welche Gefahren sind das? Was hindert uns daran, dieses Rennen zu vollenden? Am Glauben festzuhalten? Ich glaube, eine große Gefahr, mit der wir alle konfrontiert sind, ist Bequemlichkeit oder Antriebslosigkeit oder Müdigkeit. Ja, vor allem, wenn du schon vielleicht ein bisschen länger auf diesem Weg mit Gott unterwegs bist, kann sich das so leicht nach und nach ein bisschen einschleichen. Das war auch dem Autor des Hebräerbriefs schon bewusst, denn er schreibt davon, dass wir Geduld haben müssen in diesem Rennen. Und deswegen spricht auch Paulus in der Stelle, die wir gerade gelesen haben, von der Treue, die er hat. Manchmal können sich schwierige Situationen in unserem Leben oder auch Herausforderungen ganz schön in die Länge ziehen. Also manchmal passiert einfach vielleicht eine Weile gar nichts, sodass du dich fragst, ob du überhaupt noch auf dem richtigen Weg bist, ob der überhaupt irgendwo hinführt. Wahrscheinlich ist der Weg, der dich zum Ziel bringt, kein Sprint, sondern eher ein Ultramarathon. Ja, um bei dieser Sportanalogie zu bleiben, bloß weil du deinen Konkurrenten vielleicht gerade mal nicht siehst, heißt das nicht, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, sich in den Schatten zu legen und nicht mehr weiterzulaufen. An dieser Hebräerstelle heißt es, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht matt werden. Und die Gefahr ist allzu real, die Gefahr in der Sünde oder Angst klein zu reden, bloß weil wir schon so lange dabei sind. Oder bequem zu werden, um einen Gang runterzuschalten, was unsere Beziehung zu Gott angeht und unsere Mitarbeit in dem Plan, den er für uns hat. Vielleicht fragst du nicht mehr ganz so aktiv nach Gottes Willen oder willst lieber auf der Couch sitzen und nichts tun und keine Ahnung, was deine Baustelle ist. Vielleicht bleibst du lieber zu Hause, als Zeit mit Gott oder anderen Christen zu verbringen oder dich für ihn zu engagieren und einzusetzen. Vielleicht ist auch Angst oder Unglaube eine Gefahr, die auf deinem Weg liegt. Deswegen haben wir diese Predigtreihe darüber, was es bedeutet, mutig zu leben und eben nicht in Angst zu leben. Vielleicht hindert dich deine Angst daran, überhaupt erst mit Gott loszulaufen. Oder vielleicht hindert dich deine Angst daran, ganze Sache mit Gott zu machen. Wirklich zu rennen, anstatt einfach nur zu schlendern. Angst kann sich in Fragen ausdrücken wie, was sollen andere denken? Was, wenn Gott zu viel von mir verlangt? Was, wenn ich das alles falsch verstanden habe? Und so weiter. In der Hebräerstelle haben wir davon gelesen, dass wir den Mut nicht sinken lassen sollen. Also ganz im Sinne dieser Predigtreihe, lebe mutig. Gott hat den Kampf schon längst gewonnen. Vertraue auf ihn. Und eine weitere große Gefahr, von der wir hier lesen, ist Sünde. Da warnt Hebräer 12 sehr konkret davor. Sünde ist etwas, das uns beschwert, uns umstrickt und schwer und festgebunden zu sein, sind keine guten Voraussetzungen dafür, ein Rennen bis zum Ende zu laufen. Sünde ist alles, was nicht in Gottes Plan für unser Leben ist. Alles, wo uns Dinge wichtiger werden als Gott. Alles, was Gott irgendwo widerspricht, das können manchmal vermeintliche Kleinigkeiten sein, aber auch mal sehr deutliche, große, offensichtliche Sachen. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dir gerade so ein paar Sachen einfallen von Dingen im Leben, Bereichen, wo nicht alles in Ordnung ist. Was auch immer es ist, leg's ab, lass es sein. Bitte Gott um Vergebung, tu es nicht mehr und richte dich neu auf ihn aus. Und jetzt drittens, und das ist ein Schlüssel oder vielmehr der Schlüssel dazu, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann. Halte dich nah an Jesus. Denn in letzter Konsequenz ist dieses Rennen, diese Vollendung und dieser Sieg, der vor uns liegt, gar nicht unsere Leistung. Hebräer 12 spricht davon, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Wie kann Jesus unseren Glauben vollenden? Ja, der Glaube ist in letzter Konsequenz auch ein Geschenk von Gott, das von ihm ausgeht, aber wir können offen dafür sein, das zu empfangen und unseren Glauben, unseren Geist zu stärken. Ja, zum Beispiel dadurch, dass wir sein Wort lesen, die Bibel, Dass wir mehr und mehr von dem erkennen, wie er ist, wer er ist und was er mit uns vorhat, indem wir uns nach seinem Willen ausstrecken. Oder Gebet. Pflege deine Beziehung zu Gott, indem du mit ihm redest. Welchen Privileg ist das, dass wir einen Gott haben, der bereit ist, mit uns in Dialog zu gehen. Mach das. Bring deine Zweifel und Sorgen, deine Angst, deinen Unglauben, deine Sünde, alles, was du hast, was dich zurückhält, zu Jesus, zu Gott, im Gebet. Eine weitere Möglichkeit, dich nah an Jesus zu halten, ist, dich nah an die zu halten, die Jesus nachfolgen. Also andere Christen, ob das jetzt in Gemeinde, Hausgruppe, Minigruppe, in welchem Kontext auch immer ist. Such die Gemeinschaft mit anderen Christen, halte dich nah an sie und sei so nochmal mehr verbunden mit Jesus und in seiner Nähe. Und schließlich blick auf das Ziel, auf die Ewigkeit bei Gott, die vor dir liegt. Hab dieses Ziel im Blick. Das Leben, für das du eigentlich geschaffen bist. Ob du das in dir spürst oder vielleicht auch gerade nicht. Connecte dich mit der Ewigkeit bei Jesus. Und mach das durch Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Er ist die Erfüllung dieser Verheißung, auf diese ganzen alten Glaubenshelden gewartet haben. Du hast die Chance, ihn kennenzulernen und mit ihm zu laufen. So kann dein Leben wirklich zählen. Das ist die Antwort auf diese letzte Frage. So hat dein Leben auch über den Tod hinaus einen Sinn und in Ewigkeit Bestand. Ja, durch ihn allein. Lauf los und bleibe dran. Ein paar Gedanken noch für die Hausgruppen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Fragen, die ihr euch stellen könnt oder die du dir auch jetzt stellen kannst, wenn wir noch kurz ein bisschen in den Lobpreis gehen. Fühlst du dich alleine? Allein in deinem Glauben oder sonst in einem anderen Bereich? Oder hast du diese Wolke an Zeugen im Blick, die in der Vergangenheit war, die auch jetzt um dich herum sein kann und die auch noch aus Menschen in der Zukunft besteht? Bist du schon losgelaufen oder stehst du noch auf diesem Weg hin zu dem, was Gott für dich vorbereitet hat? Erkennst du die Gefahren von den Sachen, die dich unterwegs zurückhalten können, dich dazu bringen, dieses Rennen vielleicht zu unterbrechen? Bist du müde oder bequem geworden? Lässt du der Sünde Raum? Wie nah bist du an Jesus und an seinem Wort? Hast du dieses Gespür für die Ewigkeit? Freust du dich darauf? Oder hast du dieses Ziel vielleicht gerade aus den Augen verloren? Na Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Ewigkeit bist, der immer war, der ist und der immer sein wird. Ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen hast, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir, wenn wir uns nah an dich halten, lebendig sein können und jetzt schon mehr begreifen können von dem, wie groß dieses Geschenk der Ewigkeit ist, das du uns gemacht hast. Ich denke, dass wir durch dich keine Angst vor Vergänglichkeit und Tod haben brauchen, sondern uns freuen können auf die Ewigkeit, die vor uns liegt. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind in unserem Leben, in unserem Glauben, in unserem Rennen auf dich zu. Ich danke dir, dass du uns diese Wolke an Zeugen als Beispiele dafür gegeben hast, was es bedeutet, mutig zu leben, und dass wir nicht nur diese Menschen der Vergangenheit haben, deren Leben wir uns anschauen können, sondern dass wir genauso auch Menschen um uns herum haben, mit denen wir gemeinsam dieses Rennen laufen können. Und so häufig gibt es Dinge, die uns irgendwie zurückhalten wollen, die uns versuchen auszubremsen. Dieses Rennen hin zu dir zu unterbrechen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns stark machst, diesen Versuchung zu widerstehen, dass du unseren Glauben stark machst, uns die Angst nimmst und uns Mut gibst. Herr, wir wollen mit dir verbunden bleiben, denn durch dich haben wir diese Verbindung hin in die Ewigkeit. In deinem Namen. Amen.